Es liegt schon eine Weile zurück. Auf einer der Studientagungen der Pastorenschaft hatten wir eine Referentin, die uns einige Karten, Postkarten auf den Tisch gelegt hat, die wir mitnehmen konnten, mit der Anregung, vielleicht daraus eine Predigtreihe zu machen. Es war eine Passionszeit. Ich weiß gar nicht, wer es war, das Referent, ist ja auch egal. Aber eine dieser Karten hat mich besonders angesprochen und da habe ich gesagt, irgendwann machst du mal eine Predigt daraus. Ich habe euch eine Karte mitgebracht, von der ich jetzt sprechen möchte. Ihr kriegt 10 Sekunden Zeit, darüber nachzudenken, was dieses Bild bei euch auslöst. Viel mehr Zeit haben wir nicht. 10 Sekunden. Ich werde jetzt nicht danach fragen, was durch euer Kopf geht, obwohl es sicherlich sehr, sehr interessant wäre, welche Fragen euch dabei kämen. Vielleicht würde manch einer nur sagen, geile Schuhe. Auch gut. Mich hat diese Frage und dieses Bild miteinander sehr, sehr angesprochen und inspiriert. Es ist mir bewusst geworden, dass diese Frage eigentlich in der Bibel steht. Siehst du diese Frau? Der Text, um den es dabei geht, und je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, hat mir etwas offenbart, dass es offensichtliche Fragen gibt und es gibt auch verborgene Fragen, die man zwischen den Zeilen vielleicht mal entnehmen muss. Wie im richtigen Leben. Manche Fragen sind sehr, sehr gut, die wir selber stellen oder die uns gestellt werden. Manche sind sowas an lapidar und unnötig. Wie geht's? Und dabei geht man schon vorbei und will man gar nicht wissen, wie es einem geht. Oder Fragen, die einen tatsächlich inspirieren und darüber nachdenken, zum Nachdenken anregen. Vor 10 Jahren, als ich mich in der Gemeinde Bamberg vorgestellt hatte und sich die Frage im Raum bewegte, ob wir nun nach Bamberg kommen sollen oder nicht, hat einer der damaligen Ältesten im Vorstellungsgespräch mir die Frage gestellt, bist du der da kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Ich sehe schon, ihr seid bibelkundig. Ich musste kurz stutzen, dann musste ich ihm antworten, der, dem diese Frage gestellt worden ist, sagte, die Blinde gehen, die Lahmen gehen, damit kann ich nicht dienen, aber ich möchte das Evangelium Jesu verkündigen. Okay, es gibt also gute Fragen, die einen anregen, sehr wohl darüber nachzudenken. Und diese eine Frage ist es lohnenswert nachzudenken. Ihr dürft gerne eure Bibel aufschlagen. Ich verzichte jetzt darauf, den Text zu lesen, aus Zeitgründen. Aber ich werde einzelne Stellen einfach zitieren und manches in der Geschichte nacherzählen. Es steht in Lukas Kapitel 7, Verse 36 bis Vers 50. Ein Pharisäer, also ein Lehrer des Gesetzes, hat Jesus und seine Jünger zu sich nach Hause zum Essen eingeladen. Und Jesus nimmt diese Einladung an und setzt sich an der Tafel dieses Mannes nieder. Plötzlich erscheint dort eine Frau, die stammte wohl aus dem gleichen Ort, wie der Gastgeber herkommt, die aber auch als eine Frau bekannt war, die gegen die Gebote Gottes verstieß. Sie hatte aber offensichtlich erfahren, dass Jesus im Hause dieses Mannes eingeladen war, und bricht alle Regeln des Anstandes und betritt dieses Haus. Die Frau trug ein Parfümfläschchen in ihrer Hand. Sie stellte sich an die hinterste Seite der Tafel, beziehungsweise da, wo die Männer zu Tische lagen. Man saß damals nicht, also zu Tische lagen und fing an zu weinen. Eine peinliche Situation. Wahrscheinlich für alle Beteiligten, die als Gäste und auch für den Gastgeber. Ein hochoffizielles Essen, Jesus ist eingeladen in dieses vermutlich eines reichen Mannes, eines Pharisäers und nun erscheint hier eine Person, die offensichtlich nicht in diese Gesellschaft geladen war und willkommen war. Ein Eindringling. Dazu noch eine Frau mit einem schlechten Ruf. Sie kommt hinein, stellt sich zu Jesu Füßen. Man muss sich das vorstellen, man saß nicht auf den Stühlen, sondern lag unter einem Kissen und man streckte von der Tafel weg seine Füße zur Seite ab. Also sie kommt, stellt sich an seine Seite. Wie peinlich ist das dann? Und fängt auch noch an zu weinen. Es war so bitterlich, dass die Tränen runterfließen und auf seine Füße fallen. Als er das merkt, beugt sie sich nieder und fängt mit ihren Haaren seine Füße abzutrocknen. Wie peinlich ist das denn? Mehr noch, dann fängt sie an, seine Füße zu küssen und mit diesem kostbaren Salböl zu salben. Als der Mann, der Jesus in sein Haus eingeladen hatte, dies beobachtete, bewegte ihn eine Frage. Wenn Jesus ein Prophet wäre, dann wüsste er eigentlich, wer diese Frau ist, die ihn da berührt. Denn sie ist eine Gesetzesübertreterin. Luther besetzt an dieser Stelle, sie ist eine Sünderin. Hoffnung für alle, spricht Klartext. Sie ist eine Prostituierte. Durchaus nachvollziehbar, was Simon, der Pharisäer, hier denkt. Wie kann Jesus es zulassen, diese Frau an sich heranzulassen? Kein Rabbi, kein jüdischer Rabbi würde jemals mit solch einer Person sogar zu Tische sitzen, geschweige denn sich berühren lassen. Man wird ja unrein. Wohlgemerkt, Simon übt ja eine gewisse Zurückhaltung. Er hätte ja als Gastgeber die Frau im Hochkant auch rausschmeißen können. Er war der Hausherr. Tut er aber nicht. Was er aber denkt und was sich in seinem Inneren abspielt, das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Aber vielleicht hat er eben nicht nur in seinen Gedanken sein Missfallen zum Ausdruck gebracht, sondern es auch irgendwie sehen lassen. Meine Frau sagt mir zumindest, wenn ich so kritisch denke, dann ziehe ich unbewusst irgendwo eine Augenbraue hoch. Das kann ich jetzt gar nicht machen, kann ich euch gar nicht präsentieren. Aber sie sagt, das sieht so komisch aus. Dann weiß ich ganz genau, es passt dir nicht, es gefällt dir nicht. Vielleicht ging es diesem Mann auch so. Abgesehen davon, dass Jesus auch zutiefst all unsere Gedanken, die wir nicht mal anmerken lassen, kennt. Jedenfalls wirft Simon diese Frau nicht aus dem Haus und nun ergreift Jesus das Wort und bezieht Simon in dieses Gespräch hinein. Simon, ich will dich etwas fragen. Und Simon sagt, sprich, Herr. Auch das ist erstaunlich. Simon spricht Jesus als Lehrer an. Lehrer oder Meister, sprich doch. Also er betrachtet ihn als seinesgleichen. Er ist ja selber auch der Gesetzesgelehrte. Und er ist bereit auch zu hören auf das, was Jesus ihm sagt. Stellen wir uns nur die Situation vor. Die ganze Gesellschaft ist anwesend, die Frau ist noch da. Sie kauert vielleicht irgendwo kniend in der Ecke auf dem Boden und alle warten gespannt darauf, wie Simon, der Hausherr, nun reagieren wird. Und sie sind auch gespannt darauf, was Jesus als Ehrengast nun unternehmen wird. Und Jesus erzählt eine Geschichte. Es waren zwei Männer, die einem Mann Geld schuldeten. Der eine schuldete ihm 500 Dinare und der andere 50. Und weil sie beide nicht in der Lage waren, ihre Schulden zu bezahlen, hat dieser Mann beiden ihre Schuld erlassen. Eine ganz einfache Geschichte, aber auch irgendwie unglaublich. Ich habe ein bisschen nachrecherchiert, was es eigentlich an Wert dieser Schulden war, was dieser Dinar damals in etwa gekostet hat oder wie wert er war. Hier weichen die Angaben ein bisschen auseinander, aber man kann etwa davon ausgehen, dass ein Dinar der Lohn eines Tagelöhner war. Also brechen wir es auf unsere Situation, je nachdem, ob man Mindestlohn bekommt oder nicht, gehen wir mal von 50 bis 70 Euro am Tag aus. Damit es leichter zu rechnen ist, nehme ich mal den unteren Wert von 50 Euro. Also einer schuldete also 50 Dinare, also ungefähr 2500 Euro. Bei 500 Dinare ist das schon ein bisschen mehr, 25.000 Euro. Und sie wurden beiden erlassen. Stell dir vor, ich würde einem von euch 25.000 Euro schulden und du kommst und sagst, ach, schwamm drüber, ich überlasse dir die Schulden, muss mir nichts zurückzahlen. Cool, oder? Coole Geschichte, nehmen wir gerne an. Bei den meisten ist zumindest eine Gegenleistung wenigstens zu erwarten. Naja, einmal die Woche kommst du vorbei, den Rasen zu mähen oder die Grabpflege übernehmen. Aber nein, in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, wird keine Gegenleistung erwartet. Einfach so, ich erlasse es dir. Und nun stellt Jesus die Frage an Simon, wer von den beiden, denen die Schuld erlassen wurde, eine größere Dankbarkeit dem gegenüber empfinden würde, der ihm diese Schuld erlassen hat. Und die Antwort bei Simon ist schlicht und einfach. Ich nehme an, der, dem natürlich der größere Betrag erlassen worden ist. Würden wir wahrscheinlich auch so empfinden, oder? Proportional zu der Größe der Schuld ist auch die empfundene Dankbarkeit dem gegenüber, der einem diese riesengroße Schuld erlässt. Und hier kommt die erste Frage von Jesus. Wer wird ihn mehr schätzen? Und dann dreht Jesus sich zu dieser Frau um und spricht sie an und sagt, Simon, siehst du diese Frau? Da kommt die Frage. Natürlich hat Simon diese Frau gesehen. Und es ist aber auch nicht entgangen, was er da gesehen hat und wen er da gesehen hat. Ihr Stören hat er gesehen, ihre Tränen, ihr unangemessenes Verhalten, das Küssen der Füße von Jesu und das Abtrocknen mit ihren Haaren. All das hat Simon sehr wohl gesehen. Das konnte man gar nicht übersehen. Was soll also diese Frage? Und Jesus fährt fort und sagt, ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, dass ich den Staub von den Füßen abwaschen kann. Sie aber hat mit ihren Tränen meine Füße ununterbrochen gewaschen und mit ihren Haaren abgetrocknet. Du gabst mir keinen Kuss zur Begrüßung. Sie aber hat nicht aufgehört, ununterbrochen meine Füße zu küssen. Das Zeichen der Ehrerbietung. Du hast meinen Kopf nicht mit reinem, mit wohlriechenden Öl gesalbt, aber diese Frau hat das kostbare Parfüm benutzt, um meine Füße damit zu salben. Ist euch dieser dreifache Gegensatz aufgefallen in diesem Text? Was Simon als Gastgeber seinem Ehrengeist hätte erweisen sollen, was er nicht getan hat und was diese Frau Jesus erwiesen hat. Und was Jesus hier nennt, sind keine besonders hohen Ansprüche eines Gastgebers. Jesus beschwert sich nicht über irgendeine Sonderbehandlung, die ihm nicht zuteil geworden ist. Nein, er spricht die ganz einfachsten, lapidarsten Dinge, die in damaligen Kultur absolut vertraut waren, normal waren. Einfach eine selbstverständliche Geste bedeutete, einem Gast eine Schüssel mit Wasser zu reichen, dass er sich erfrischen kann. Vielleicht vergleichbar, wenn jemand zu uns nach Hause kommt und sagt, ich würde gerne vor dem Essen nochmal Hände waschen. Natürlich würde ich ihm zeigen, wo die Gästetoilette ist und ihm ein frisches Gästehandtuch hinlegen. Eine Begrüßung, ein Kuss. Wir würden es vergleichen wie eine Umarmung unter Freunden. Ein Zeichen der Wertschätzung. Oder das dritte Beispiel ist in unserer Geschichte, in unserer Gesellschaft vielleicht nicht ganz so vertraut, so das Salben mit Öl. In manchen Kulturen ist bis heute noch so üblich, dass man gerade in orientalischen Kulturen, dass man einem Gast auch mal Parfüm nochmal anbietet. Meine Oma hatte manchmal die Gewohnheit, wenn wir sie besucht hatten, uns in eine Parfümwolke einzuhüllen. Im Flur hatte sie ein sehr besonderes Parfüm gehabt, Kölnisch Wasser 4711. Ich kenne das, super. Es war aber nicht so ein Sprühkopf, wie wir es heute haben auf der Flasche, sondern es war so ein Gummischlauch mit einer Pumpe drauf. Kennt ihr das noch? Und dann hat die Oma uns eingestäubt. Ich weiß nicht, was sie damit mal sagen wollte. Junge, du sollst vielleicht mal duschen, ich weiß es nicht. Aber wenn wir in diese Wolke eingehüllt waren, duschten wir anschließend freiwillig. Jesus stellt das Verhalten von Simon und dieses Verhalten der Frau gegenüber. Und eigentlich muss man sagen, Simon, im Vergleich zu dem, was diese Frau getan hat, da hast du dich schäbig verhalten. Total daneben. Ist Simon jetzt beschämt? Vielleicht. Aber es ist nicht das Ziel von Jesus, ihn zu beschämen. Und Scham ist in der Kultur das Schlimmste, was einem passieren kann. Sondern er will etwas bei ihm etwas anderes erreichen. Andere wie Jesus wären vielleicht gar nicht in sein Haus gegangen, wenn sie noch nicht mal so willkommen geheißen werden. Weil sie es doch schon spüren. Dieser Pharisäer, der will mich eigentlich nur testen. Er will mich nur vielleicht auf die Probe stellen. Aber Jesus lässt sich darauf ein und geht in sein Haus. Und Jesus sagt zu Simon, ihre große Schuld ist ihr vergeben worden, eben nicht deshalb, und deshalb hat sie auch viel größere Liebe mir erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Und dann sagt Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Übrigens, hier spricht Jesus zum ersten Mal direkt die Frau an und sagt, deine Schuld ist dir vergeben. Diese Aussage wirft bei den anderen anwesenden Gästen Fragen auf. Wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergeben kann? Doch Jesus sagt zu der Frau, dein Vertrauen, dein Glaube hat dir die Rettung gebracht. Geh hin in Frieden. Hier endet die Erzählung dieser biblischen Geschichte und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Zu gerne hätte ich gewusst, wie es weitergegangen ist. Ob sie dann doch was miteinander gegessen haben, ob Simon vielleicht all das Versäumte nachgeholt hat und Jesus wenigstens am Ende nochmal sein Haupt gesalbt hat oder ihm ein bisschen Wasser gereicht hat, um wenigstens seine Hände zu waschen nach dem Essen. Ob er ihn mit einem Kuss verabschiedet hätte, das wissen wir alles nicht. Oder ob er Jesus vielleicht sogar freundlich entlassen hat oder vielleicht sogar sehr, sehr kühl aus dem Hause befördert hat. So nach dem Motto, jetzt aber Zeit zu gehen. Ja? Du hast mich blamiert. Wir wissen es nicht. Wir wissen es auch nicht, ob die Frau vielleicht nochmal eingeladen worden ist, nach dem Motto, okay, bleib mal da, es ist genug für alle da. Du kannst auch gerne mit uns essen. Viele, viele offene Fragen bleiben, wie in vielen anderen biblischen Geschichten. Doch zwei Fragen aus diesem Bibeltext haben mich besonders bewegt. Eben diese eine Frage, siehst du diese Frau? Und die zweite Frage, die vielleicht noch viel, viel wichtiger ist, wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Mann? Wen siehst du? Simon hat ja diese Frau gesehen, aber wie er sie gesehen hat, das ist ja spannend. Als Störenfried, als Sünderin, als die, die nicht in mein Leben, in meine Gesellschaft hineinpasst. Frage an uns. Wen siehst du? Was siehst du auf dem Weg zur Arbeit? Wen siehst du in der Nachbarschaft, im Studium? Vor ein paar Jahren gab es bei uns in der Nachbarschaft einen fürchterlichen Unfall. Aus unerklärlichen Gründen ist mein Nachbar, der mir gegenüber gewohnt hat, vom Dach seines Hauses gefallen und hat sich schlimme Verletzungen zugefügt. Brüche über Brüche x-mal operiert worden, zwei Beine mussten amputiert werden, seine Hand war völlig zerschmettert, sein Schädel hatte einen Bruch gehabt, eine Wirbelsäule kaputt und. Wir haben uns immer wieder über den Gartenzaun oder auf dem Parkplatz mal unterhalten und miteinander auch geredet. Ab und zu kam er auch zur Gemeinde, zum Gottesdienst, zum Alpha-Kurs und so weiter. Ich habe ihn anschließend mehrmals auch im Krankenhaus und auch in der Reha besucht und irgendwann mal hat er wehmütig mir gegenüber gesagt, weißt du, du bist der einzige Nachbar, der mich nach dem Unfall besucht hat. Das hat mich tief betroffen gemacht. Und ich habe schon gesagt, was machst du eigentlich? Das ist ja viel zu selten, dass du ihn besuchst. Ja? Was sehe ich? Wen sehe ich? Einen fürs Leben gezeichneten Menschen, der sich seinem Schicksal nicht ergeben möchte, sondern kämpft. Und der hat gekämpft, um wieder leben zu können, wieder arbeiten zu können. Einen bei dem, der durch einen Unfall die Ehe und die Familie zerbrochen ist? Einen, mit dem ich vielleicht gar nicht ganz schwer umgehen kann, weil seine Verletzungen mich sprachlos machen und ich mich scheue, ihn zu besuchen, weil es so anstrengend sein könnte, weil ich nicht weiß, was ich sagen muss. Wen sehe ich? Fragen wir uns, wen sehen wir auch hier in der Gemeinde? Sehen wir vielleicht auch die alten Geschwister, die sich freuen würden über einen freundlichen Anruf? Über einen kurzen Besuch, es muss nicht lange sein, über eine Karte, über einen Blumengruß. Nehmen wir die wahr, die alleinstehend sind, die vielleicht auch gerne mal für einen Abend mal weggehen würden, aber sich den Babysitter nicht leisten können. Sehen wir die, die innerlich zerrissen sind, die getrieben sind von Sorgen, von den Fragen, auch Menschen in unserem Umfeld, die nicht wissen, ob sie hier in Deutschland bleiben werden oder abgeschoben werden. Menschen, die deshalb vielleicht sogar suizidgefährdet sind. Und wir haben bei uns einige davon, die betroffen sind. Unser Problem ist, dass wir nicht wirklich sehen, nicht richtig sehen. Und ich wünsche es mir, dass wir dieses Hallo, wie geht's wirklich nur darstellen, wenn wir es wissen wollen. Lasst uns lernen von Jesus, Menschen mit den Augen Jesu zu sehen, in ihrer Not, in ihrer Hilflosigkeit, in ihrer Sehnsucht, in dem, was sie eigentlich an Hoffnungen und Wünschen haben. als unendlich wertvolle Geschöpfe Gottes, mit denen Jesus seine Geschichte schreiben will. Lernen wir eben von diesem klischeehaften Denken wegzukommen und falsche Bilder abzulegen. Wir schieben Leute sehr schnell in die Schubladen, die Ausländer, die und die und die, und man hat sie schnell in Schubladen hineinsortiert. Sehen wir in jedem Einzelnen den Liebesgedanken Gottes, ein wertvolles Geschöpf Gottes. Selbst dann, wenn wir negative Erfahrungen mit diesen Menschen gemacht haben, ihnen die Chance zu geben, Gott kann jeden verändern. Gottes Liebe darf jeden erreichen. Menschen, die uns stören, neu sehen zu lernen. Das ist manchmal eine Herausforderung. Das ist nicht einfach. Das gebe ich zu. Damit hängt zusammen, auch wie wir uns selbst sehen. Simon sieht sich im Vergleich zu dieser Frau als natürlich hochwertiger, als wertvoller und wertet sie ab. Und je nachdem, wie stark mein Selbstwertgefühl ist, werde ich dementsprechend mich selbst auch beurteilen im Vergleich zum anderen. Und Jesus bemüht ebenfalls diese Vergleiche, indem er sagt, du hast getan und schau mal, was du nicht getan hast und was diese Frau getan hat. Also, lernen wir nicht nur vordergründig zu denken, sondern tiefer zu schauen. Letzte Frage. Was sehen wir? Die zweite Frage, die uns bewegt, wer ist dieser Mann, der Sünden vergibt? In dieser Geschichte geht es letztlich nicht allein um die Frage, wer ist die Frau und sehen wir diese Frau, sondern wer ist Jesus? Die Begegnung mit Jesus ist immer eine Herausforderung und Simon spricht ihn an als Lehrer. Später in seinen Gedanken bewegt er die Frage, wenn er ein Prophet wäre, ist er das oder ist er es nicht? Dann wüsste er ja, wer diese Frau ist. Simon beschäftigt sich also mit der Frage, wer ist nun dieser Jesus, den ich hier eingeladen habe? Und am Ende der Geschichte fragen sich die Menschen, wer kann das sein, der sogar die Sünden vergibt? Wer ist dieser Mann? Woher nimmt er das Recht dazu? Diese und ähnliche Fragen beschäftigen die Menschen um Jesus herum. Das finden wir auch in vielen anderen Stellen. Zum Beispiel, als Jesus sagte, dass er und der Vater eins sind. Oder dass der Menschensohn der Herr über den Sabbat ist. Und damit drückt Jesus ja aus, dass er Gott gleich ist, dass er Gott selbst ist. Dass er diesen Anspruch erhebt, Gott zu sein. Selbst am Palmsonntag, den wir heute ja auch begehen, als die Menschen ihre Palmzweige und ihre Kleider auf die Straßen gelegt haben und Jesus begrüßt haben mit diesem Hosianna, willkommen, der da kommt im Namen des Herrn, drückten sie ja aus, es ist der Messias. Regte sich bei diesen Pharisäern dann die Frage, warum lässt Jesus das zu? Das ist ja dem Messias allein vorbehalten. Und weisen Jesus sogar zurecht und sagen, verbiete den Menschen, es so zu tun, so zu handeln. Wir Menschen können uns auch gegenseitig ja vergeben. Wer ist dieser Mann, der Sünden vergeben kann? Kann das nicht nur Gott? Ja, wir vergeben uns gegenseitig, da wo wir einander schuldig geworden sind. Aber letztlich kann nur Gott selbst die Schuld vergeben, die uns mit Gott versöhnt und reinigt und in Ordnung bringt. Wer ist dieser Jesus? Das ist die Frage aller Fragen für viele von uns, die aus dem islamischen Hintergrund zum Beispiel kommen. Es ist eine der entscheidenden Fragen, die begegnet mir immer wieder im Glaubenskurs in Gesprächen, indem sie sagen, ja, ist Jesus nicht nur ein Prophet, ein guter Mann, ein guter Lehrer, der uns durchaus etwas vorgelebt hat, aber Gottes Sohn? Also damit tun sie sich besonders schwer. Das ist schwierig für sie. Der Evangelist Lukas nimmt uns mit hinein an die Hand und legt uns diese beiden Leitfragen vor. Wen siehst du und wer ist Jesus? Siehst du den Menschen neben dir und siehst du Jesus, wer er wirklich ist? Aber es gibt eine weitere verborgene Frage und damit möchte ich auch abschließen. Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Und die verborgene Frage an dich und an mich lautet heute, wie viel lieben wir Jesus? Wie viel lieben wir Jesus? Das ist die tiefste Frage schlechthin, weil sie uns persönlich nun betrifft. Und die Liebe zu Jesus hängt eben mit dieser Erfahrung der Vergebung zusammen und sie hängt mit der Erkenntnis meiner eigenen Sünde und Schuld, meiner Unvollkommenheit zusammen. Ja? ich brauche und ich will viel Liebe. Ja, ich nehme gerne die Vergebung Jesu in Anspruch. Wenn ich aber selbstgerecht lebe und sage, naja, ich bin ja nicht so schlimm wie die anderen sind ja immer schlimmer, dann werde ich sehr wohl eine geringe Liebe Jesus gegenüber empfinden. Weil ich meine, naja, ein bisschen besser bin ich ja doch. Die Liebe zu Jesus hängt zutiefst mit dieser Erkenntnis der eigenen Sünde und der Erfahrung der Vergebung zusammen. Und das fehlte Simon. Und das hatte eben diese Frau. Und deshalb hört sie dieses Wort der Befreiung, der Vergebung, dein Glaube, dein Vertrauen hat dir Rettung gebracht. Geh nun hin in Frieden. Die Begegnung mit Jesus vor 2000 Jahren spricht heute noch genauso auch in unser Leben hinein. Ich hoffe es zumindest. Und sie gibt uns den Blick, sie schenkt uns den Blick für uns selbst, für unseren Nächsten und vor allen Dingen den Blick auf Jesus, den Gütigen und Barmherzigen. Siehst du diese Frau? Amen.